Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt von MM Warburg & Co. in Hamburg und zuständig auch für die Vermögensverwaltung.
Und es ist Mai, da kommt ja die traditionelle Sorge vor einem Rücksetzer oder einer Korrektur auf. Tatsächlich haben die Börsen ja aufgehört, sich an der Rekordjagd gegenseitig zu übertreffen, aber eine Korrektur sehen wir momentan auch keine. Stattdessen, ja, geht's mehr oder weniger seitwärts. Noch können also sowohl die Bullen als auch die Bären recht behalten. Herr Klude, welchem Lager gehören denn Sie an?
Also ich gehöre dem Bullenlager an. Ich glaube eher daran, dass es sich hier, was wir im Moment erleben, eher um eine Verschnaufpause handelt, dass aber der grundsätzliche Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Denn ich denke, dafür sind im Moment die Konjunktur- und Unternehmenszahlen einfach zu gut, um zu sagen, dass hier die Rallye, obwohl sie natürlich schon sehr weit gelaufen ist, aber ich glaube nach wie vor, dass die Rallye eben noch nicht zu Ende ist.
Ja, die Unternehmenszahlen, die sind tatsächlich in den meisten Fällen gut. Wie erwartet gut oder noch besser als erwartet, muss man ja sagen. Aber ein Thema ist genau in diesen Unternehmenszahlen auch auffällig. Viele Firmen sprechen darüber, dass die Preise steigen. Es geht um Rohstoffe, Vorprodukte, Bauteile. Die fehlen oft ganz, dann steigt natürlich der Preis oder der Preis ist sowieso gestiegen. Man spricht wieder von Inflation und jetzt sehen wir das eben auch oder hören es in den Berichten der Vorstände. Bevor wir jetzt über den klassischen Reflex der Börse sprechen, wenn man über Inflation spricht, nämlich Fluchtreflex, möchte ich erstmal bei den Unternehmen bleiben. Was bedeutet das für die Unternehmen? Höchstwahrscheinlich ja weniger Gewinn, weil höhere Kosten für Rohstoffe, Bauteile und so weiter eben nicht sofort an Kunden weitergegeben werden können. Stimmen Sie mir dazu?
Prinzipiell schon, zumindest auf den ersten Blick ist das natürlich eigentlich die logische Schlussfolgerung. Auf der anderen Seite, wir hatten ja gerade schon das Thema mit den Unternehmensberichten angesprochen. Gut, die betreffen jetzt das zurückliegende erste Quartal. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, auch in diesem ersten Quartal haben wir ja durchaus schon ordentliche Preissteigerungsraten erlebt. Nichtsdestotrotz ist es den Unternehmen, den meisten zumindest ja gelungen, ihre Gewinne ordentlich zu steigern. Also insofern ist dann tatsächlich die Frage, was bleibt bei den Unternehmen hängen, was kann man eben möglicherweise dann nicht an die Kunden weitergeben, was belastet die Gewinnmarge, wie groß ist das Thema vielleicht auch medial einfach aufgehängt. Natürlich, ich sag mal, wir lesen im Moment überall von Lieferschwierigkeiten, wir haben mitbekommen, Suezkanal, die Probleme, die es da gab, zu wenig Container, insgesamt natürlich Probleme bei den Chipherstellern, dass die zu wenig Chips liefern können, all das lässt natürlich aufhorchen. Im Moment würde ich sagen, sind diese Probleme wahrscheinlich noch bewältigbar. Die entscheidende Frage wird, denke ich, immer sein, wie lange werden diese Knappheiten und diese Probleme anhalten? Sind das einige Wochen, einige Monate oder ist das tatsächlich ein längerer Zeitraum? Dass die Unternehmen darauf tatsächlich reagieren, indem sie vielleicht selber dann die Preise anheben müssen, ich glaube, das wird meistens dann der Fall sein, wenn es ein längerfristiges Problem ist, weil die meisten Unternehmen natürlich, ich sag mal, im Wettbewerb stehen. Und dementsprechend da natürlich auch immer nur begrenzt die Möglichkeit haben, hier vielleicht Preise zu erhöhen, weil das dann letztendlich dann eben doch auch immer zulasten ihrer Mengen dann gehen wird.
Okay, Sie haben jetzt gesagt, vielleicht ist das auch alles ein bisschen arg aufgebauscht. Mal sehen, wie viel tatsächlich bei den Unternehmen hängen bleibt. Ich habe aber noch ein zweites Argument, das für niedrigere Gewinne in Zukunft sprechen könnte, höhere Steuern. In den USA ist das ja schon relativ klar angekündigt. Da ist es eigentlich nur noch eine Frage, wie und wo die Steuern angehoben werden. Und bei uns steht eine Bundestagswahl an. Davor wird sich jeder hüten, über Steuererhöhungen groß zu sprechen. Aber vermutlich, egal wie die Konstellation danach aussieht, die Steuern werden wahrscheinlich eher nicht gesenkt werden, sagen wir es mal so. Muss man denn in Zukunft mit weniger Gewinn rechnen, trotz anziehender Wirtschaft, weil da neben diesem Faktor Preise auch noch Steuern erhöht werden?
Also das wäre tatsächlich das Thema, was mich da stärker beschäftigen würde. Die Frage ist eben, was lässt sich von diesen Steuerplänen tatsächlich umsetzen? Wir haben jetzt aus den USA natürlich einiges gehört von Joe Biden und seiner Administration. Sehr viel Geld, das ausgegeben werden soll und das natürlich zum Teil dann auch über höhere Steuern wieder hereinkommen soll. Jetzt gab es ja schon den Vorschlag, eben die Unternehmenssteuern zu erhöhen und da sucht man quasi ja auch global nach Verbündeten und da hat es einige Länder ja auch schon gegeben, die gesagt haben, ja, finden wir gut die Idee. Letztendlich ist dann immer die Frage, wenn es denn tatsächlich so weit ist, dass über solche höhere Unternehmenssteuern beschlossen werden soll, kommen die dann auch? Das ist die entscheidende Frage, weil natürlich wissen die Länder auch, höhere Unternehmenssteuern sind letztendlich natürlich auch wieder etwas, was zulasten der Wettbewerbsfähigkeit geht und was sich erstmal vielleicht gut anhört, indem man sagt, ja Mensch, also das Geld kann ja umverteilt werden, das geht dann von den Reichen zu den weniger Reichen, zu den Armen. Das ist alles immer etwas sehr kurz und sehr einfach gedacht, weil natürlich höhere Steuern letztendlich dann auch für Unternehmen belastend sind und die möglicherweise dann dazu oder was möglicherweise dann dazu führt, dass weniger produziert wird, dass weniger eingestellt wird, auf der anderen Seite dann eben überhaupt Arbeitsplätze verloren gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, viele Absichtserklärungen, aber ob sich das dann tatsächlich so umsetzen lässt, das bleibt, denke ich mal, abzuwarten, weil eben da auch eine ganze Reihe negativer Effekte dann auftreten werden. Und man darf nicht vergessen, ich sag mal, auch in den USA, wo das jetzt quasi seinen Anfang genommen hat, da haben die Demokraten natürlich auch nur, ja, ich sag mal, bedingte Möglichkeiten, all ihre Pläne umzusetzen. Wir alle wissen, im Senat gibt es ein Patt 50-50. Im Zweifelsfall kann dann natürlich die Vizepräsidentin hat die entscheidende Stimme, aber es gibt natürlich auch Gesetzgebungen, wo eine größere Mehrheit erforderlich ist. Und es ist auch gar nicht gesagt, dass alle Demokraten immer mitstimmen werden zugunsten vielleicht von Steuererhöhungen. Also ich würde mal sagen, warten wir mal ab, was dann da tatsächlich kommt. Wenn die Steuern erhöht werden sollten, dann ja, dann sehe ich auch die Gefahr für die Unternehmensgewinne, dass das dann auch von der Börse negativ aufgenommen wird. In Deutschland unsere Bundestagswahl, auch da wissen wir natürlich noch nicht ganz genau, wer dann letztendlich die neue Regierung stellen wird. Da werden wir dann im September ein bisschen schlauer sein. Wer ein bisschen länger an der Börse dabei ist, der erinnert sich vielleicht noch an das Jahr 1998, als wir dann im September damals die erste rot-grüne Koalition bekommen haben. Auch das hat erstmal die Börsianer so ein bisschen verschreckt. Da ging es natürlich dann auch um die Frage Umverteilung, höhere Steuern. Wenn man sich damals nochmal die Kursentwicklung anschaut, dann sieht man tatsächlich, dass der DAX nach der Bundestagswahl erstmal ordentlich ins Rutschen gekommen ist. Das hatte damals aber, denke ich, weniger was mit der Schröder-Regierung zu tun, sondern einfach damit, dass das internationale Börsenumfeld negativ gewesen ist. Wir hatten Hedgefonds-Pleite, wir hatten Probleme in den Emerging Markets. Man hat dann gesehen, 1999 und 2000 ging die Rallye dann weiter und auch beim DAX, also trotz rot-grüner Koalition, sind auch die Kurse hierzulande angestiegen. Also was ich damit sagen will, all das, was man immer so als erste Reaktion hat und sagt, Mensch, also höhere Rohstoffkosten negativ, Regierungswechsel negativ, das muss nicht immer alles dann tatsächlich so kommen, wie man im ersten Moment dann denkt.
Und genau das Gleiche gilt ja auch für die Inflation, die ich jetzt doch nochmal auf den Tisch bringen will. Warum haben Sie das Thema im Prinzip leicht beenden können, weil Sie gesagt haben, könnte auch nur temporär sein, haben Sie vorhin ja selbst gesagt. Woher kommt dann diese plötzliche Inflation? Ist das tatsächlich nur ein Effekt dieser stark anziehenden Konjunktur? Und ja, Lieferketten, Suezkanal hatten Sie angesprochen, dann haben in der Corona-Krise viele Läger nicht mehr aufgefüllt, sondern man hat quasi erstmal von seiner Substanz gezehrt, mal nicht eingekauft, sondern erstmal sein Lager leer gemacht, ja, jetzt ist das Lager leer und auf einmal fragen alle nach. Sind das die Effekte? Das wäre dann tatsächlich vielleicht jetzt noch über ein paar Wochen, vielleicht Monate zu sehen und dann hätte sich das wieder eingependelt. So habe ich das jetzt interpretiert, was Sie vorhin auch mit temporär angesprochen haben.
Genau, also sagen wir haben eigentlich zwei Effekte, die da vielleicht im Moment zusammenkommen. Die Dinge, die Sie angesprochen haben, wo es definitiv über die Lieferkettenverzögerung natürlich zu Engpässen kommt. Und natürlich, das sieht man, ich sag mal, bei den Baustoffhändlern, Holz, all das ist wahnsinnig teuer geworden. Wer sich heute irgendwo einen Kostenvoranschlag einholt, da steht dann häufig dran, ohne Gewähr und Gültigkeit vielleicht für die nächsten 4 Tage, aber nicht mehr für die nächsten 4 Wochen. Das ist definitiv zu beobachten. Und der zweite Punkt, das sind einfach die Basiseffekte, auf die die Volkswirte immer so gerne verweisen. Das beste Beispiel ist ja der Ölpreis, der vor 12 Monaten, da hatten wir einen Ölpreis, der zwischenzeitlich mal zwischen 0 und 10 Dollar lag. Heute liegen wir wieder über 60 Dollar. Wenn man das mal prozentual vergleicht, dann sieht man, was da passiert ist. Und das fließt natürlich dann eben auch mit in die Inflationsberechnung mit ein, weil Inflation ist letztendlich immer Vergleichspreise heute im Vergleich zu den Preisen vor 12 Monaten. Und diese Basiseffekte, die werden dann in 12 Monaten in dieser Form eben nicht mehr zu sehen sein. Und deswegen glauben wir, glauben viele andere Volkswirte, glauben die Notenbanken ja auch, dass das ein temporärer Effekt ist, der sich dann quasi wieder aus der ganzen Betrachtung herauswachsen wird. Natürlich, wenn Unternehmen, also wenn diese Lieferengpässe dauerhafter Natur wären, wenn Unternehmen in die Lage versetzt würden, dauerhaft ihre Preise erhöhen zu können, dann hätten wir ein Inflationsproblem, weil dann hätten wir hier ein ganz anderes Inflationssystem als das, was wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten beobachtet haben. Wenn wir mit Unternehmen sprechen, sagen die uns aber, also wir sehen das jetzt nicht, dass wir großartig, wir die Möglichkeit haben, hier nachhaltig die Preise zu überwälzen, sondern wir müssen vielleicht dann zum Teil höhere Vorproduktkosten bezahlen, ohne die Chance zu haben, wirklich nachhaltig das dann auch an die Kunden weiterzugeben. Dann geht es letztendlich wieder über das Thema Produktivität und Effizienz, weil da können Unternehmen natürlich dann auch trotz höherer Vorproduktkosten ihre Margen dann vielleicht dennoch stabil halten oder möglicherweise ausbauen. Und deswegen bin ich da im Moment noch nicht so besorgt. Und wenn ich mir die Inflationsrate jetzt auch mal in der Eurozone anschaue, da haben wir auch gesehen, ja Mensch, die liegt jetzt auf einmal bei 1,6% im Plus und nicht mehr bei auf der Nulllinie oder wie im letzten Jahr dann auch mal leicht negativ. Die Kerninflationsrate, die ist ja in den vergangenen beiden Monaten sogar schon wieder ein ganz kleines Stück zurückgegangen. Die liegt unter 1% und insofern, das zeigt meines Erachtens auch eben schon, dass wir hier sehr viel, ja, ich würde mal sagen, mediale Aufmerksamkeit zu diesem Thema haben und das ist ja auch gut so, aber dass wir uns vielleicht im Moment da auch teilweise überzogene Sorgen machen um dieses Thema.
Okay, dann nehmen wir doch mal ein bisschen die Beruhigung raus. Ich stelle trotzdem mal noch eine Inflationsfrage, denn wir haben ja einen kurzen Moment den Reflex der Börse gesehen, dieses Oh-oh, Inflation, vielleicht eben auch, weil so viel in den Medien drüber gesprochen wurde. Aber die Börse, und die hat ja bekanntermaßen immer recht, die hat das ja nur ganz kurz gespielt und sich dann wieder beruhigt. Das heißt, wir müssen aus Ihrer Sicht jetzt auch nicht damit rechnen, dass da nochmal Inflationssorgen kommen. Zumal die Inflationssorgen der Börse ja meistens ohnehin sind, oh, die Notenbanken müssen die Zinsen anheben. Und die Notenbanken haben ja schon ganz klar gesagt, auch wenn die Inflation jetzt mal eine Zeit lang ein bisschen höher ist, wir heben die Zinsen trotzdem nicht an.
Genau, ich sag mal, im Moment wirken die Beruhigungspillen der Notenbanken ja ganz gut. Also sowohl die US-Notenbank, die FED, als auch die EZB haben ja auch klar zu verstehen gegeben, alles nur temporär und deswegen macht euch keine Sorgen, wir werden die Zinsen nicht so schnell anheben. Nichtsdestotrotz kann das immer mal wieder sein, dass dieses Thema auch eine größere Relevanz für die Märkte bekommen wird, weil ich könnte mir beispielsweise schon vorstellen, dass wenn vielleicht in den kommenden Monaten die Inflationsraten dann doch höher ausfallen, als viele erwarten, aufgrund der Basiseffekte, die sind nämlich ziemlich heftig und die sind vielleicht noch nicht von allen so ganz vorhergesehen, dass der ein oder andere sich dann doch möglicherweise erschrickt und sagt, oh, jetzt haben wir eine Inflationsrate, die liegt bei 3% oder vielleicht auch in einigen Ländern und für einige Monate mal über 3%. Muss dann nicht die Geldpolitik vielleicht doch was machen? Sind die Notenbanken nicht hinter der Kurve und gibt es da nicht ein böses Erwachen? Das kann dann auch schon nochmal wieder dazu führen, dass dieses Thema, wie wir es jetzt Anfang des Jahres gesehen haben, Januar, Februar, auch für den Kapitalmarkt wieder relevant wird, dass die Zinsen dann, zumindest die Kapitalmarktzinsen und Kapitalmarktrenditen nochmal wieder ansteigen. Also da wäre ich mir nicht so sicher, dass die Märkte das jetzt wirklich komplett abgeschüttelt haben, weil dafür glaube ich schon, dass da noch ein bisschen Überraschungspotenzial in den Zahlen schlummert. Aber das ist ja auch mal das Spannende. Nicht alles ist immer 1:1 vorhersehbar. Und wie gesagt, da sind wir vielleicht wieder beim Beginn der Frage oder unseres Gesprächs. Was machen die Börsen? Und dass die jetzt mal eine gewisse Zeit lang eben nicht trotz guter Daten immer nur nach oben gehen, sondern auch eine gewisse Frage haben, bleibt das immer alles so? Wo liegen die negativen Überraschungen? Das denke ich, ist ganz normal. Und man muss ja auch sagen, ich sag mal, es wird immer Krisen geben, auch wenn wir die jetzt natürlich nicht genau prognostizieren können, ob die nächstes oder übernächstes oder vielleicht erst in 5 Jahren kommt, aber irgendwas wird kommen und dann werden natürlich auch die Märkte mal wieder in den Rückwärtsgang einlegen. Ich glaube nur, dass es im Moment noch nicht der Fall sein wird.
Was bedeutet das für die Investmentstrategie? Sie haben ja schon ganz am Eingang gesagt, Sie sind grundsätzlich Bulle. Jetzt haben Sie gerade gesagt, okay, könnte vielleicht doch nochmal hier die ein oder andere Unsicherheit kommen. Wie stellen Sie sich dann jetzt auf? Als Bulle, als Optimist müsste man ja eigentlich sagen, solange die Börsen laufen, will man voll dabei sein. Auf der anderen Seite, wenn Rücksetzer kommen, sind das ja auch immer dankbare Kaufgelegenheiten. Wenn sogar eine richtige Korrektur kommt, dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, nicht zu sehr im Markt zu sein. Wie gehen Sie jetzt gerade mit der aktuellen Situation um?
Ja, Sie haben es ja beschrieben, also wenn man die Börsenperspektiven positiv einschätzt, so wie wir das tun, dann hat man nur wenig Kasse und ist annähernd voll investiert. Also wir haben immer eine kleine Kassequote, um letztendlich Gelegenheiten wahrnehmen zu können, wenn wir glauben, da sind werden Unternehmen zu Unrecht abgestraft. Ich sag mal, die Berichtssaison ist eigentlich, finde ich, immer ein ganz gutes Beispiel. Das haben wir in den vergangenen Jahren fast regelmäßig gesehen, dass in der Berichtssaison, obwohl die meisten Unternehmen sehr, sehr gut berichten, da dann doch immer so eine gewisse Lethargie an den Märkten zu beobachten ist. Das heißt also, gute Ergebnisse werden von der Börse nicht mehr belohnt. Nichtsdestotrotz, wenn die Berichtssaison dann vorbei ist und Anleger sich dann wieder fragen, ja, was passiert, wie kann ich denn eigentlich mein Vermögen anlegen, wenn ich jetzt gerade nicht mehr investiert bin? Das ist ja die grundsätzliche Frage, die sich immer alle stellen. Was kann ich jetzt eigentlich machen? Sind Anleihen jetzt das der richtige Zeitpunkt, um in Anleihen zu investieren? Haben wir gerade drüber gesprochen, Konjunktur erholt sich, wir kriegen ein bisschen mehr Inflation. Die Zinsen werden von den Notenbanken zumindest nicht mehr gesenkt werden in absehbarer Zeit. Eigentlich kein besonders interessantes Umfeld, um jetzt in Anleihen zu investieren. Cash kostet bei den meisten Banken auch nur Geld. Das heißt also, da ist man wieder bei der alten Leier, nämlich zu sagen, okay, so richtig viele Alternativen zur Aktie gibt es nicht. Und das ist genau der Grund, weshalb ich eben glaube, dass nach einer gewissen Verschnaufpause eben auch diese positive Börsenentwicklung weitergehen wird. Wer sich, ich sag mal, mit den Zyklen an der Börse beschäftigt, mit den 90er Jahren, da haben wir das gesehen, dass, ich sag mal, in den 2000ern, nach der Finanzkrise 2008, 2009, solange die Konjunktur gut läuft, wir keine Rezession haben und wir eben, ich sag mal, nicht diesen Gegenwind von Seiten der Geldpolitik haben, solange ist das eigentlich ein Umfeld, das den Börsen entgegenkommt. Und insofern wäre eigentlich der Rat dann dementsprechend auch hier weiterhin eine hohe Investitionsquote zu haben, eine hohe Aktienquote zu haben, vielleicht immer, ich sag mal so, für einen Schuss oder für zwei Schüsse nochmal ein bisschen Liquidität zu halten, aber grundsätzlich eine hohe Aktienquote zu haben, weil die Alternativen sind nach wie vor nicht erkennbar.
Herr Klude, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal dann.
Seit 1999 Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.